Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die dritte Folge im Stuttgarter Zementmord. Mein Name ist Franziska Franz und wie häufig oder meistens in der dritten Folge haben wir dieses Mal wieder einen Gast. Ich begrüße also nicht nur meinen Podcast-Partner, den Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo, hallo. Marcel. Begrüße vor allem auch Maximilian Pauls. Er war der damalige Strafverteidiger des Täters. Hallo, Herr Pauls. Schön, dass Sie es geschafft
haben.
Hallo,
guten Morgen zusammen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Pauls.
Mich würde brennend interessieren, wie Sie überhaupt zu diesem Fall gekommen sind.
Soweit ich mich erinnere, war es so, dass das Mandat an die Kanzlei herangetreten oder herangetragen wurde. Ich war relativ neu in der Kanzlei und habe den Fall dann übernommen.
Ja, und dann das Erste, was man ja so hat von einem Fall, sind dann oftmals Akten. Oder haben Sie zuerst die Person gesehen? Wie war das?
Zunächst war es hier so, ein Anruf der Angehörigen kam oder über die Polizei vom Beschuldigten nach Stuttgart gefahren. Und habe den noch bei der Polizei, sozusagen Gewahrsamszelle, angetroffen. Und ich hatte dann über den Haftbefehl dann schon die erste Geschichte. So war der Einstieg letztlich.
Und wie war da Ihr erster Eindruck?
Vorgespräch mit dem damaligen Staatsanwalt, weil es dann auch um organisatorische Sachen ging, wann eine Vorführung stattfindet, sozusagen beim Studieren des Haftbefehls oder die ich erhalten hatte, ganz besonderen Art handelt, vom Tatgeschehen her, nach Tatgeschehen her, an die Grenzen geht. Das halte ich mir der auch seit fast 20 Jahren, ja, liegt der Fall zurück, trotzdem in Erinnerung geblieben.
Wie konnten denn eigentlich diese Täter überführt werden? Wie ist das dazu gekommen?
Nach dem eigentlichen Tatgeschehen, den Leichnam zu beseitigen, fand an zwei verschiedenen Örtlichkeiten statt. Letzten Örtlichkeit, soweit ich mich erinnere, einer Bekannten eines, die Wohnung dafür zu, konnte man dann letztlich, den man in eine Plastik verbrachte und dort mit Zement aufgoss, und dann das Zement hart geworden war, konnte man den nicht dann erheblichen Gewichts runterbringen aus dieser Wohnung, mit Zement befüllte und dem Torso befüllte Mülltonne. Dadurch kamen dann Verwesungsgerüche, drangen die wohl auch aus der Wohnung raus. Anwohner der Wohnung zunächst an den Hausmeister wandten, der dann schließlich die Polizei gerufen hat. Es gab ja schon dann den vermissten Fall. Man hatte dann aufgrund des Torsos und der Torsoüberreste DNA, um das dann eben vergleichen zu können.
Aber das ging ja mit den Gerüchen dann relativ schnell. Oder wie lange war das nach dem Tod?
Habe ich keine ganz genaue Erinnerung mehr, aber ich meine, es ist zu der Entdeckung 3 oder 4 Tage gegangen.
Ja, also es ist ja schon recht kurz. Hatte mich so ein bisschen gewundert, dass es nach der Zeit dann schon so riecht, das Angehörige, weil wir kennen das ja so von Wohnungsleichen, von sogenannten, dass die ja manchmal Wochen, Monate da liegen, bis dann irgendwann mal Geruch und Beschwerden und so kommen. Ja. Aber das war mir nur so aufgefallen eben bei der Recherche.
Fand ja im August statt, 2007 meine ich, also es war und davor die Örtlichkeit, wo der Leichnam lag, da gab es auch keine irgendwie Raumkühlung. Und also das ist meine Erklärung, dass das dann schon innerhalb von so einem starken Verwesung führen kann.
Ja klar, das kann dann schon 3 Tagen, wenn die äußeren Bedingungen, aber es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Ja, weil Sie hatten es ja eben schon mal so angedeutet, der Fall ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben. Was unterscheidet denn diesen Fall von anderen Tötungsdelikten? Sie haben ja in Ihrer Karriere, denke ich, einige Tötungsdelikte verteidigt oder einige Angeklagte verteidigt. Was war hier so ganz besonders an dem Fall?
Man muss natürlich sagen, jedes Tötungsdelikt reell und besonders und absolut außergewöhnlich waren und es war äußerst brutal.
Die junge Frau hat ja das Opfer zum Tatort gelockt und war zwar an der Tötung nicht beteiligt, aber sie hat ja immerhin die ganze Zeit zugeguckt. Wie bewertet das Gericht denn in dem Fall praktisch ihre Rolle?
Die Mitangeklagte, die ist wegen auch gemeinschaftlich begangenen Mordes in Mitwisserschaft verurteilt worden. Und das Gericht hat hier auch eben keine bloße Beihilfe, also nicht eine bloße Unterstützung ist, sondern dass es ihre eigene Tat ist, juristisch eine Gesamtschau. Sie ist diejenige gewesen, die den Kontakt hatte, letztendlich in seinem Tod endete. Sie hat den später Geschädigten zu der Örtlichkeit in den Park gebracht. Sie hatte mithin Tatherrschaft. Es war nicht nur eine Unterstützungshandlung, sondern sie hatte tatsächlich Tatherrschaft. Das war ein ganz wesentlicher Tatbeitrag, den sie geleistet hatte. Da muss sie dann nicht noch zusätzlich sich an der Gewalttat selbst oder an der Tötung selbst beteiligen. Und ich hatte auch eben noch festgestellt, dass sie letztlich, wenn auch eingeschränkter Form oder abgeschwächt, auch an dem Nachtatverhalten der Leiche mitgewirkt hat, sodass man dann auch nicht sagen kann, sie war sicherlich geschockt von der Gewalthandlung, von der Extremen, aber sie ist beim Tatort dabei geblieben. Sie hat später weiter sich nicht davon distanziert. Das war auch für das Gericht eine wichtige Feststellung, sodass das Gesamtbild eben zu einer Mittäterschaft geführt hat.
Aber wie kam es eigentlich dazu, dass ausgerechnet der Ivan zum Opfer wurde? Wie konnte man das erklären? Wieso hatte sie sich den ausgesucht und
Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Die ganze Tat hat ja letztlich ihre Ursache in einer psychiatrischen oder psychotischen Störung des Angeklagten oder des, ich will jetzt gar nicht sagen Hauptangeklagten, aber des Angeklagten meines Mandanten, die ein bekannter, renommierter Jugendpsychiater festgestellt hat, dem auch das Gericht gefolgt ist. Letztendlich geht es da um eine psychotische, wahnhafte Störung. Letztlich war es so, dass eben mein Mandant von der Mitangeklagten völlig fixiert war auf sie, sozusagen besessen war und eifersüchtig war, extrem, aber nicht nur auf aktuelle Bekanntschaften möglicherweise von ihr, sondern eben insbesondere auch auf vorangegangene, in der Vergangenheit liegende Beziehungen, sexuelle Kontakte und er soll dann immer wieder nach vergangenen Beziehungen gefragt haben und um Namen gebeten haben, was dann letztlich die Mitangeklagte auch mitgeteilt hat. Und man konnte nie genau klären, warum sie letztlich den völlig unbeteiligten Schneider genannt hat. Möglicherweise, weil er extrem gut aussehend war, bei ihr auf der Schule war und auch in der Nähe wohnte, und es immerhin flüchtigen Kontakt gab. Vielleicht wollte sie sich dadurch aufwerten, aber das ist nur eine Einschätzung von mir.
eine
Aber
Vermutung.
ich, genau.
Es spielt bei so einer Tat, ich meine, es waren ja zwei Männer, die auf diesen Yvonne eingeschlagen haben, spielt da so eine Gruppendynamik eine Rolle?
Gruppendynamik, gerade bei Jugendlichen oder Heranwachsenden, spielt sicherlich häufig eine Rolle. Ich würde Gruppendynamik eher verorten bei einer Sache, die keine planerischen oder so großartigen planerischen Elemente aufweist, eher eine Spontangeschichte, eine Schlägerei beim Ausgehen, wo der eine dann vor den anderen und dann versucht der andere da mitzumachen und zu übertrumpfen und dann entwickelt da so eine, sich so eine Eigendynamik aus der Sache. Hier war es ja eher so, dass das Gericht Planelemente festgestellt hat oder auch von der geplanten Tat ausgeht. Ob man sich dann innerhalb dieser Tatausführung nochmal zwischen den beiden sich gegenseitig irgendwie übertrumpfen wollte oder.
Ja, man fragt sich einfach nur, dann muss ja der Täter zu seinem Freund gesagt haben, kannst du mir mal helfen, einen totzuschlagen?
Das war tatsächlich so, das war auch einer der erschreckenden Erkenntnisse aus dem Verfahren, dass der zweite Haupttäter, der quasi in der Tatausführung selbst beteiligt war, überhaupt keine Beziehung zu dem hatte und auch nicht diese krankhafte Veranlagung hatte, die ja der andere Haupttäter hatte in Bezug auf die extreme Eifersucht. Der hat es letztlich einfach aus eines Freundschaftsdienstes in Anführungsstrichen gemacht.
Mach das
Unglaublich.
mal für mich. Und dann gab es ja noch einen weiteren Helfer. Wie kam der
Genau.
dann dazu?
Da muss man dann schon differenzieren zwischen jemand, der an der Tötung beteiligt ist und da hilft, wie die weibliche Angeklagte und der jetzt von mir genannten zweite Haupttäter. Der vierte kam dann nach dem Tatgeschehen erst ins Spiel und sich bereit erklärt, den Leichnam mit zu entsorgen. Und ich meine, der hatte auch letztlich die Idee mit dem Zerstückeln und dem Einbetonieren der Einzelteile in Blumenkübel, um sie dann in den Neckar zu werfen. Ist halt eine Versuch, wurde dann vom Gericht als versuchte Strafvereitelung gewertet, aber der steht, was die Schwere der Tathandlungen anbelangt, aus meiner Sicht natürlich auf einem ganz anderen, milderen Feld.
Aber da sind wir ja schon bei der Differenzierung der eigentlichen Tathandlung, der Tötung und dann dem späteren Umgang mit dem toten Körper des Opfers. Inwieweit spielt das eine Rolle für das Strafmaß beispielsweise, wie danach noch mit dem Körper des Opfers umgegangen wird?
Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle bei der Strafzumessung. Bei der Strafzumessung macht man ja auch eine Gesamtschau, schaut sich das Vorleben an, des Angeklagten, schaut sich insbesondere dessen Vorstrafen an, wenn es welche gibt, schaut sich die Tatausführung selbst an, den Hintergrund dazu, die Motivation dazu, schaut sich dann das Nachtatverhalten an, bewertet dies. Und dann auch das Einlassungsverhalten und Prozessverhalten, wie oder äußert man sich bereits im Ermittlungsverfahren, ist man kooperativ oder nicht? Ist man geständig, teilgeständig oder bestreitet den Vorwurf? All diese Gesichtspunkte spielen eine Rolle, nur ein paar zu sagen. Und hier war es ja eben schon so, dass das Nachtatverhalten auch fast die Grenzen des Vorstellbaren gesprengt hat. Und das auch durch das Gericht als schulderhöhend gewertet wurde.
Wie ist das eigentlich, diese junge Frau war ja unter Druck gesetzt worden. Die hatte ja offenbar Angst vor dem Täter oder ihrem Freund. Spielt das strafmindernd eine Rolle, Angst?
Also grundsätzlich kann sowas eine Rolle spielen, da muss man aber differenzieren. Einer, der beteiligt ist oder beschuldigt wird einer Straftat, an dieser mitwirkt oder diese begeht aus Angst, weil er da bedroht wurde oder letztendlich veranlasst wird von dem Täter, dann muss man da ganz klar differenzieren und schauen, ob es für den anderen Ausweg gab und wie massiv war diese Angst und konnte er anders handeln, hat er andere Möglichkeiten gehabt. Muss man sich auch wieder alles anschauen, natürlich die psychopathologische Bedingung von der Person, die Situation und in welchem Verhältnis stand er zu demjenigen, der Druck oder Angst ausgeübt hat. Hier war es so, dass Gericht festgestellt hat, dass die Mitangeklagte vielfache Möglichkeiten hatte, auch gehabt hatte, auch anders zu handeln, sich jemand zu offenbaren, nicht mehr mitzuwirken an dem Hinführen des Tatopfers zu den beiden Haupttätern war eher so, dass nach meiner Erinnerung es lästig war für sie, aber nicht in dem Maße, dass sie dann davon Abstand genommen hat, was sie wohl hätte machen können.
Also es hätte genügend Auswege gegeben und sie hätte nicht so handeln müssen. Inwieweit ist denn eigentlich bei der Verhandlung, das war ja sicherlich auch ein Ziel der Verhandlung, aber wie weit ist das gelungen, dass eben die Vorbereitung, die ganzen Vorbereitungshandlungen dieser Tat, dass die ermittelt, aufgedeckt wurden? Inwieweit oder wie detailliert kam man da letztlich ran?
Also man hat natürlich umfangreich ermittelt und letztlich gibt es objektive Ermittlungserkenntnisse über den Tatort, über den Leichnam, über Nachrichten und so weiter und natürlich dann viele Zeugenvernehmungen letztlich. Aber das war dann aus meiner Sicht der Hauptpunkt, waren natürlich die Angaben der Angeklagten selbst, die im Ermittlungsverfahren, soweit ich mich erinnere, schon teilweise oder überwiegend erfolgt sind, die aber auch nicht alle natürlich zusammengepasst haben. Aber der Kernbereich der Tat hat sich letztendlich hauptsächlich ergeben aus den Angaben der damals Beschuldigten und dann Angeklagten in der Hauptverhandlung.
Gibt es für die Vorgehensweise einer Tötung einen ganz besonderen Strafbestand? Ist das relevant?
Kann natürlich in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielen. Eine besondere, also es gibt ja ein eigenes Mordmerkmal der Grausamkeit. Wenn man einem Tatopfer über die eigentliche Tötung hinausgehend noch Schmerzen und zufügt und weiteres Leiden.
Ja.
Es kann Hinweise geben auf die psychopathologische Konstitution des Täters, zum Beispiel die Rede bei diesen Overkills, bei dieser Übertötung. Es kann vielfach eine Rolle spielen, ob man mit direktem Vorsatz handelt, zum Beispiel bei einem Totschlag oder nur den Tod billigend in Kauf nimmt. Das hängt dann auch von den jeweiligen Tathandlungen ab. Also das spielt sicherlich in vielfach eine Rolle, juristisch.
Also da wird eben auch klar, wie hochkomplex dann letztlich so eine Urteilsfindung ist, ne, aus dem Verfahren heraus, was da alles eine Rolle spielt. Was ja dann gemeinhin wird ja vieles einfach so als Mord mal so bezeichnet, aber es ist doch deutlich vielschichtiger.
Und da hatten wir es natürlich gleich mit einem so brutalen Fall zu tun, den man wahrscheinlich Gott sei Dank nicht allzu oft so erlebt. Ne?
Also ja, leider erlebt man das doch als Strafverteidiger nicht so selten.
Ja, aber trotzdem, jetzt, ja, wir haben ja gesagt, sind Sie jetzt seit 20 Jahren oder so, wie lange sind Sie jetzt als Strafverteidiger aktiv?
Über 20 Jahren.
Über 20 Jahre.
23 Jahre, ja.
Aber trotzdem war der Fall ja für Sie herausragend. Das ist, glaube ich, zum Ausdruck gekommen. Und,
ja, auf jeden Fall. Das kann man sagen, ja. Aufgrund der Gesamtumstände und ja, auch natürlich insbesondere nochmal dieses Nachtatgeschehen.
Ja, das glaube ich. Das wird man wohl nicht vergessen, ja. Ja, Marcel, wenn du keine Fragen mehr hast,
aus meiner Sicht, ich fand das wieder hochinteressant.
Diese
Einblicke und natürlich, wenn man sich so einen Fall dann versucht reinzuarbeiten durch Recherche, immer ein bisschen schwierig, dann sich wirklich das so im Detail vorzustellen oder in dem Fall natürlich auch, wo ich mir dann die Befunde, die dann zu erwarten gewesen wären, im Prinzip vorstellen musste und jetzt hier die Verhandlung. Also nein, es waren wirklich wieder tiefgreifende Einblicke.
Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, Herr Pauls. Das war wirklich, das hat uns auch wirklich hier bei diesem Fall noch gefehlt. Also bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war wieder ein sehr, sehr spannendes Interview.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Becker für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.